Ja, es ist wahr, Gott ist ein Gott, der Gebete erhört, wie wir es vorhin im Gebet gehört haben. Und ich möchte heute Morgen eine Begebenheit lesen aus dem 1. Samuel-Buch, in dem das auch deutlich wird. 1. Samuel 1. Ich lese das ganze Kapitel. 1. Samuel 1. Es war ein Mann von Ramathaim, Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elius, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen, eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Und derselbe Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, dass er anbetete und opferte dem Herrn Zebaoth zu Silo. Daselbst waren aber Priester des Herrn Hophni und Phinehas, die zwei Söhne Elis. Und des Tages, da Elkana opferte, gab er seinem Weibe Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Fleisch. Aber Hannah gab er ein Stück, traurig, denn er hatte Hannah lieb, aber der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, darum, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Also ging's alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zu des Herrn Hause, betrübte jene sie also. So weinte sie dann und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum issest du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht besser, denn 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie gegessen hatte, zu Silo und getrunken. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl an der Pforte des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du deiner Magd elend ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang, und soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und da sie lange betete vor dem Herrn, hatte Eli Acht auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen. Allein ihre Lippen regten sich, und ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre trunken, und sprach zu ihr: Wie lange willst du trunken sein? Lass den Wein von dir kommen, den du bei dir hast. Hannah aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin ein betrübtes Weib. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wolltest deine Magd nicht achten wie ein loses Weib, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Traurigkeit geredet bisher. Eli antwortete und sprach: Geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir geben deine Bitte, die du von ihm gebeten hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Also ging das Weib hin ihres Wegs und aß und sah nicht mehr so traurig. Und des Morgens früh machten sie sich auf. Und da sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim gen Rama. Und Elkana erkannte sein Weib Hannah, und der Herr gedachte an sie. Und da die Tage um waren, ward Hannah schwanger und gebar einen Sohn und hieß ihn Samuel, denn ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und da der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Hause, dass er dem Herrn opferte, das jährliche Opfer und sein Gelübde, zog Hannah nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann: Bis der Knabe entwöhnt werde, so will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und bleibe daselbst ewiglich. Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr: So tue, wie dir es gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnst. Der Herr bestätige aber, was er geredet hat. Also blieb das Weib und säugte ihren Sohn, bis da sie ihn entwöhnte, und brachte ihn mit sich hinauf, nachdem sie ihn entwöhnt hatte, mit 3 Farren, mit 1 Epha Mehl und 1 Krug Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn zu Silo. Der Knabe war aber noch jung. Und sie schlachteten einen Farren und brachten den Knaben zu Eli, Und sie sprach, ach mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin das Weib, das hier bei dir stand, zu dem Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr meine Bitte gegeben, die ich von ihm bat. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten daselbst den Herrn an. In vielen Teilen dieser Welt wird heute Muttertag gefeiert. Heute Morgen schon habe ich aus dem Fenster geguckt und dann sah ich, wie die Tochter der Nachbarin aus dem Auto stieg mit einem großen Blumenstrauß, festlich gekleidet, und hat ihrer Mutter einen Muttertagsgruß gebracht. Heute Morgen habe ich auch gesehen, wie die Kinder noch heimlich am Tisch saßen im Schulzimmer und haben gebastelt. Ich habe das gar nicht so ganz geschnallt, habe gefragt, was macht ihr denn? Ja, für die Mama, zum Muttertag. Oder unterwegs, als wir herfuhren, da war dann ein Blumenstand und wir haben dann gesehen, wie da eine junge Frau noch gerade einen Strauß Blumen gekauft hat, vermutlich auch, um ihrer Mutter einen Muttertagsgruß mitzubringen. Muttertag wird heute gefeiert, mehr oder weniger intensiv, mehr oder weniger aufrichtig vielleicht auch. In einigen Ländern ist Muttertag sogar ein offizieller Feiertag. Der weltliche Muttertag wurde 1907 erfunden, soweit ich weiß, auch von einer Frau. Und 1908, ein Jahr später, wurde er offiziell eingeführt in Philadelphia. Und seitdem hat er rasant um sich gegriffen, hat sich ausgebreitet nach Europa und ich denke fast in die ganze Welt. Und die Wirtschaft hat natürlich auch sofort begriffen, was hier los war und feiert auch kräftig mit. Ja, also ich kenne keine wirtschaftlichen Zahlen, aber man sieht es an der Werbung, dass viel Geld ausgegeben wird, um eben an diesem einen Tag im Jahr einen relativ großen Umsatz zu machen. Sodass man vielleicht auch sagen kann, dass der Muttertag vielleicht auch überlebt hat, weil eben die wirtschaftlichen Interessen auch so groß sind. Und manchmal, zumindest habe ich das Empfinden, aber man hört es auch immer wieder von anderen, hat man den Eindruck, dass Muttertag geradezu gemacht ist. Ja. Und man hat auch manchmal den Eindruck, dass sich da so mancher an diesem Tag von seinen Verpflichtungen und seinem schlechten Gewissen auch regelrecht freikauft durch einen Blumenstrauß oder sonstige Sachen. Muttertag wurde auch schon ideologisch missbraucht. Zum Beispiel im Nationalsozialismus, wo die Mütter geehrt wurden als Heldenmütter oder als Garantin für den Fortbestand der Rasse oder auch als Gebärmaschinen für dringend benötigte Kriegshelden, so wurde das formuliert. Und es gab sogar eigens einen Orden für Mütter, die mehrere Kinder hatten. Der wurde dann im Volksmund abschätzig Karnickelorden genannt. Aber eigentlich ist der Muttertag ja was Schönes. An Muttertag, und so hat es wohl auch damals der amerikanische Präsident formuliert, am Muttertag soll die Mutter geehrt werden, sie soll für ihre Leistungen gewürdigt werden. Ihre Leistungen sollen gewürdigt werden. Schade, dass sich das oft nur auf einen Tag im Jahr reduziert. Ja, in unserem Text wird uns auch eine Mutter vorgestellt. Die Hanna. Wir haben die Geschichte gelesen. Und wir sehen auf den ersten Blick, das ist nicht so ein Idealfall, wie man sich das vorstellt, wie man es gerne hätte, wie man es kennt. Jahrelang hofft sie auch, Mutter zu werden. Jahrelang leidet sie unter ihrer Kinderlosigkeit und vielleicht noch viel mehr auch unter dem Gespött ihrer Mitehefrau. Wir lesen hier in unserem Text nicht, was sie vielleicht versucht hat, um schwanger zu werden. Da gibt es, gab es ja wohl auch mancherlei Mittelchen und Wege, ob die alle erfolgversprechend waren. Nun, zumindest in ihrem Fall nicht, wenn sie sie denn versucht hatte. Aber es wurde nichts draus. Jahrelang hat sie gehofft und gehofft und gehofft. Aber es scheint so, dass sie irgendwann begreift, so geht es aus unserem Text zumindest hervor, dass nur noch Gott helfen kann. Sie begreift, dass Kinder ein Geschenk, eine Gabe Gottes sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist es nur die Pein ihrer Widersacherin, das Reizen der zweiten Frau des Elkana, oder ist es die fehlende Erfüllung, die sich so sehr nach einem Kind sich sehnen lässt? Ihr Mann Elkana fragt sie ja im Vers 8, bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Ich glaube, da würde so manche Frau sagen, so kann auch nur ein Mann fragen. Und ich glaube zu wissen, was meine Frau antworten würde, würde sagen, natürlich bist du mir mehr wert als 10 Söhne. Natürlich, das ist doch gar keine Frage, darum geht es ja gar nicht. Aber trotzdem fehlt mir etwas. Ganz einfach, weil es von Gott so angelegt ist. Eine Erfüllung für das Leben einer Frau. Und der Hannah fehlt diese Erfüllung. Interessanterweise, wenn ich auch die Antwort meiner Frau vermute, bekommen wir keine Antwort von der Hannah, sondern wir bekommen nur eine Reaktion. Da heißt es nämlich, da stand Hannah auf, nachdem sie gegessen hatte zur Silo und getrunken. Ich weiß nicht, was sie bewegt hat, ihrem Mann keine Antwort zu geben. Vielleicht war es auch nur so der letzte Anstoß, um tätig zu werden in der rechten Art und Weise. Da stand Hannah auf, heißt es in Vers 9, nachdem sie gegessen hatte, hatten zu Silo und getrunken und ging in den Tempel. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr, Zebaoth, wirst du deiner Magd Elend ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang und soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Da stand Hannah auf und tritt vor das Angesicht Gottes und betet. Betet inbrünstig in Verbindung mit einem Gelübde. Um ein Kind, um einen Sohn. Menschliche Vernunft, so muss ich denken, würde vielleicht fragen hier, lohnt sich das denn, dieser ganze Aufwand? Ist das die Sache wert, ein Kind zu bekommen, das man dann doch wieder abgeben muss? Ein Kind zu bekommen, das einem doch dann gar nicht gehört? Ein Kind auszutragen und zu gebären und großzuziehen in dem Wissen, es gehört gar nicht mir, ich habe gar nicht lange Freude dran. So würde vielleicht menschliche Vernunft fragen, lohnt sich der Aufwand für 3 oder 6 oder 8 Jahre? Ich weiß nicht, wie alt der Samuel war, wir können das nur vermuten. Aber hier wird zumindest für mich deutlich, es geht nicht um das Besitzen. Die Hannah will nicht einen Sohn besitzen, es geht um viel, viel mehr. Es geht um Lebenserfüllung. Als Gott ihr Gebet erhört und sie einen Sohn bekommt, nimmt sie Gelübde wie auch Erziehungsauftrag ernst. Wir haben den Text gelesen und die Hanna sagt zu ihrem Mann, sie zieht nicht mit hinauf, jährlich zum Tempel, bis sie den Knaben entwöhnt hat. Und dann will sie ihn Gott darbringen im Tempel. Bis sie ihn entwöhnt hat. Ich glaube, dass hier an diesem Begriff mehr steckt als nur das Abstillen. Ja. In diesem Entwöhnen, da steckt auch Erziehung drin. Erziehung zur Selbstständigkeit. Erziehung dahin, dass der Junge, der Knabe, die Mutter nicht mehr so braucht. Erziehung auch zur Gottesfurcht und zur Gottesabhängigkeit. Die Hanna, die bereitet ihren Sohn auf seine spätere Aufgabe vor. Ja, es ist für sie nicht nur einfach rein mechanisch, dass er halt sie als Mutter nicht mehr so braucht, dass er mit dem Löffel essen kann oder wie auch immer man das erst einmal versteht, das Entwöhnen, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter. In den ersten Jahren werden die Grundlagen gelegt. Und zwar durch die Mutter. Und wir sehen in der Geschichte, wenn wir die Geschichte Samuels lesen, dass der Samuel bestens vorbereitet war, bestens entwöhnt war von der Mutter, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mich gefragt, wann hatte die Hanna Muttertag? Gab es damals auch einen Muttertag? Hatte sie damals auch so ein Fest, jährlich vielleicht, an dem sie geehrt wurde als Mutter? In den ersten Jahren ihrer Ehe zumindest nicht. Und ob es später so einen Tag gab, bezweifle ich auch sehr, es ist uns zumindest nicht bekannt. Und man möchte fast meinen, als sie ihn abgab im Tempel, da war es doch mit ihrer Mutterschaft und mit Muttertag gänzlich vorbei. Aber ich bin der Überzeugung, dass da eigentlich der Muttertag und ihre Mutterschaft erst richtig belohnt wurde und gewürdigt wurde. Und der Muttertag erst richtig gefeiert wurde, angesichts ihres Sohnes oder angesichts des Lebens ihres Sohnes als Priester. Da hat sie nämlich die Frucht ihrer Mutterschaft sehen können. Da wurde sie belohnt durch das Leben ihres Sohnes. Aber wir wollen einmal hineinsehen in unsere Gesellschaft heute, wie wird die Mutter oder Mutterschaft heute in unserer Gesellschaft eigentlich angesehen. Zumindest in der ersten Welt, in der zivilisierten Welt, führen Mütter oft ein ziemliches Schattendasein. Besonders, wenn sie um der Kinder willen nicht berufstätig sind. Sie werden als Heimchen bezeichnet, sie werden als nicht ganz vollwertig angesehen, sie werden bemitleidet, es werden dumme Sprüche geklopft, sie werden teilweise auch beneidet. Das habe ich auch schon gehört, dass jemand gefordert hat, dass Mütter eigentlich auch Krankenkassenbeiträge bezahlen müssten, denn sie würden ja auf Kosten anderer leben. Mütter führen oft ein Schattendasein. Sie kommen gar nicht so richtig zur Geltung, sie können sich nicht wirklich darstellen, sie führen oft ein ruhiges Leben, ein zurückhaltendes Leben und ihre Leistungen werden oft gar nicht wirklich gesehen und erkannt. Und wir Männer tun es oft auch schwer. Wir merken es oft dann, wenn die Mutter mal krank ist oder wir merken es dann, wenn die Mutter im Krankenhaus ist, was wir an unserer Frau und an der Mutter unserer Kinder wirklich haben. Leider ist es so, dass die Mütter vielfach heute gar nicht mehr in der Lage sind, ihrer Mutter Aufgabe gerecht zu werden. Oft haben sie selber keine richtige Mutter gehabt und oft lassen sie sich auch durch die Gesellschaft, durch unsere Gesellschaft beeinflussen, dass sie gar nicht in der Lage sind, wirklich Mutter zu sein oder sich ihren Muttergefühlen hinzugeben. Erwarten Sie bitte nicht, dass ich über Muttergefühle spreche, die verstehe ich selber nicht ganz. Aber Ich habe oft den Eindruck, dass Mütter sich im Gegenüber zum Beispiel auch von berufstätigen Frauen oder auch Nichtmüttern nicht ganz vollwertig fühlen. Man hört dann oft so ein bisschen demütig und beschämend: Ich bin nur Hausfrau, ich bin nur Mutter. Ich bin nur Hausfrau. Mutterschaft ist leider selten Erfüllung, als viel mehr Last. Das muss ich leider auch immer wieder feststellen. Wie viele Kinder werden sogar von ihren eigenen Müttern misshandelt? Wie viele Kinder werden verachtet, gedemütigt, vernachlässigt? Wie viele Kinder werden ausgesetzt, das liest man immer wieder in den Medien, missbraucht, verkauft oder sogar getötet? So sieht leider oft auch die Mutterschaft aus in unserer Gesellschaft. Aber wie sieht Gott die Mutter und die Mutterschaft und das Muttersein? Ich möchte es anhand von 6 Punkten deutlich machen. Der erste Punkt wäre: Gott hat das Muttersein geschaffen als eine Beziehung, als Lebensaufgabe und zur Erfüllung. Der zweite Punkt ist: Muttersein ist ein Geschenk Gottes. Und drittens: Mütter werden von Gott geschützt. Viertens: Mütter haben großen Einfluss auf ihre Kinder und dementsprechend große Verantwortung. Fünftens: Muttersein hat keine göttliche Bedeutung. Und sechstens: Mutterschaft wird aber sinnbildlich im geistlichen Bereich verwendet. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass der Begriff Mutter häufig verwendet wird. Zu Punkt 1: Gott hat das Muttersein geschaffen als eine Beziehung, als Lebensaufgabe und zur Erfüllung. Muttersein, das habe ich eben schon angedeutet, ist mehr als Kinder in die Welt zu setzen. Ist mehr als Kinder in die Welt setzen, zu erziehen und dann wieder loslassen. Im Alten Testament bestimmt oft die Beziehung zur Mutter das Denken der Menschen. Wir lesen das in den Psalmen, da wird oft Bezug genommen im Positiven wie auch im Negativen. Auch der Hiob bezieht sich oft auf die Mutter. Im Psalm 71, Vers 6 lesen wir: Auf dich habe ich mich verlassen von Mutterleibe an. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Oder Psalm 139, Vers 13: Du hast mich gebildet im Mutterleibe. Die Beziehung zur Mutter prägt oft das ganze Leben, vom Geburt bis zum Tod. Ich habe schon manchmal gelesen, dass, wenn es ans Sterben ging, so mancher nach der Mutter geschrien hat, gerufen hat. Ob es im Krieg war oder wo auch immer. Mancher starke Mann hat nach der Mutter gerufen. Die Bibel bezeichnet die Eva als die Mutter aller derer, die da leben. 1. Mose 3, Vers 20. Das bedeutet, dass die Bezeichnung Mutter auf den Ursprung hinweist. Also Mutter ist nicht nur einfach ein Name, sondern verweist auf den Ursprung. Wo komme ich her? Wenn ich zum Beispiel sage: Dies ist meine Mutter, dann sage ich eigentlich damit, meistens unbewusst oder immer unbewusst: Dieser Frau, dieser Mutter verdanke ich mein Leben. Und ich verdanke ihr meine Erziehung. Ich verdanke meiner Mutter meine ersten Worte. Und auch meine ersten Schritte, meine ersten Erfahrungen. Meine Mutter hat mich gestillt und hat mich gewickelt. Sie hat mich getröstet und ermuntert. Meine Mutter hat sich für mich aufgeopfert. Sie hat vielleicht die schönsten Jahre ihres Lebens geopfert, ihre Jugend geopfert, vielleicht ihre Gesundheit und vielleicht sogar auch ihr Leben. Sie hat auf ihre Karriere verzichtet. Sie hat Nächte durchwacht für mich. Sie hat Tränen geweint. Sie hat gebangt und gezittert. Sie hat unter Schmerzen oft vielleicht losgelassen. Sie hat bekleidet. Sie hat geführt. Sie hat gebetet. Meine Mutter hat ermahnt, gelehrt, geduldet. Sie hat ertragen und so weiter und so fort. Man könnte das hier noch weiterführen. Und in der Bibel lesen wir, dass eine Mutter im Ernstfall sogar auf ihr Kind verzichtet. Ich glaube, ihr Kinder, ihr wisst alle von dieser Geschichte, als der König Salomo einmal richten musste zwischen zwei Müttern. Ja, die kennt ihr, die Geschichte. Und jede Mutter hat behauptet, das Kind gehört mir. Eins wurde erdrückt in der Nacht. Und jede Mutter hat behauptet, das Kind ist mir. Wer sollte das entscheiden? Und der Salomo, der König Salomo, hat es entschieden. Da heißt es in 1. Könige 3, Vers 24 bis 27. Und der König Salomo sprach, holt mir ein Schwert her. Und da das Schwert vor den König gebracht ward, sprach der König, teilet das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Da sprach das Weib, dessen Sohn lebte, zum König, denn ihr mütterliches Herz entbrannte über ihren Sohn. Ach, mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Jene aber sprach, es sei weder mein noch dein, lasst es teilen. Da antwortete der König und sprach, gebt dieser das Kind lebendig und tötet es nicht, die ist seine Mutter. Dieses weise Urteil des Königs Salomo hat sich über die ganze Welt verbreitet, ist in der ganzen Welt bekannt. Hier hat er erkannt, wer die wahre Mutter ist. Sie hat aus Liebe zu ihrem Kind auf ihr Kind verzichten wollen. Muttersein ist mehr als ein Kind in die Welt zu setzen. Mehr als schwanger zu werden und auszutragen, 9 Monate und dann zu gebären. Mutter ist eine Beziehung. Eine lebendige Beziehung zum Kind ist eine Lebensaufgabe. Aber Muttersein ist auch ein Geschenk Gottes. Das haben wir auch vorhin schon mal gehört. Muttersein ist ein Geschenk Gottes. Die Kinderlosigkeit wird in der Bibel als tiefstes Leid, als großes Leid geschildert. Das kennen wir heute gar nicht mehr so. Kinder sind eine Gabe Gottes. Das steht im Psalm 127, Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Aber in unserer Zeit überlässt man Familienplanung, Kinderplanung oft nicht mehr Gott. Der emanzipierte Mensch, der plant Kinder. Er macht sie. Er schafft sie sich an. Er benutzt Leihmütter, er entscheidet, ob er Platz hat, ob er Zeit hat, ob er Geld hat, Geld genug, um Kinder zu erziehen, ob er Kraft genug hat und ob er Lust dazu hat. Und dergleichen mehr. Eltern bestimmen heute, wann sie Kinder bekommen wollen und wann nicht, soweit es in ihren Möglichkeiten steht. Und darüber hinaus werden Kinder oft als Belastung angesehen und Mann oder noch mehr Frau ist froh, wenn sie aus dem Haus sind. Das ist eine traurige Beschreibung, aber oft ist es wahr. Ob uns bewusst ist, dass Gott uns unsere Kinder geschenkt hat als Bereicherung, als Erfüllung, als Bewährung, als Aufgabe. Muttersein ist ein Geschenk Gottes. Drittens, Mütter werden von Gott geschützt. Ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Wir kennen alle die 10 Gebote und wir kennen das 5. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst Vater und Mutter ehren, 2. Mose 20, Vers 12. Schon von Anfang an wird Mutterschaft, wird die Mutter geschützt. Das ist ein grundsätzliches Gebot. Grundsätzlich deswegen, weil es hier nicht heißt, du sollst sie ehren, wenn sie das tut, was du willst. Du sollst sie auch nicht ehren, wenn du so gut leiden kannst, wenn du gut zurechtkommst mit ihr. Das muss ich mir selbst immer wieder sagen, weil ich mit meiner Mutter nicht immer so zurechtkam und komme, wie man sich das wünscht. Es ist ein grundsätzliches Gebot und es heißt in Epheser, dass dieses Gebot das erste ist, das eine Verheißung hat. Es ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Ein Gebot, das die Verheißung hat, wenn wir es halten, dass dann der Segen Gottes direkt auch in unser Leben fließt. Im Gegensatz dazu aber heißt es, wer Vater oder Mutter schlägt oder flucht, der soll des Todes sterben. So sieht Gott die Sache an. 2. Mose 21, Vers 15 und 17, ich habe hier zwei Verse zusammen zitiert. Wer Vater oder Mutter schlägt oder flucht, der soll des Todes sterben. Oder in 5. Mose 27, 16, verflucht sei, wer Vater oder Mutter verunehrt. Das sind harte Worte, aber es sind Gottes Worte. Und wer von uns ist daran nicht auch schon schuldig geworden? Lasst es uns neu erkennen. Mütter werden von Gott geschützt. Genauso wie auch Väter. Viertens, Mütter haben ganz großen Einfluss auf ihre Kinder und dementsprechend große Verantwortung. Mütter sind ein Geschenk Gottes und mit diesem Geschenk haben sie auch Verantwortung bekommen und haben auch wohl auch den größten Einfluss. Mütter haben meines Erachtens größeren Einfluss auf ihre Kinder als Väter. Und dementsprechend halt große Verantwortung. Wir lesen in der Bibel von einem guten Einfluss auf Kinder, nämlich vom Timotheus lesen wir da. Die Großmutter Timotheus und die Mutter von Timotheus sind ihm Vorbilder im Glauben gewesen. Paulus schreibt an ihn im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5, und wenn ich mich erinnere des ungefärbten Glaubens in dir, des ungeheuchelten Glaubens in dir, welcher zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Der Timotheus hat eine Erziehung genossen, Glaubenserziehung, die ihn geprägt hat für sein späteres Leben. Die Mutter und auch die Großmutter, die hatten Einfluss auf ihn genommen in der rechten Art und Weise. Uns werden aber auch schlechte Beispiele genannt. Zum Beispiel die Mutter, von der Mutter des Ahasja, heißt es in 2. Chronik 22, Vers 3, und auch er, Ahasja, wandelte in den Wegen des Hauses Ahab, denn seine Mutter hielt ihn dazu an, gottlos zu sein. Wir sehen hier die direkte Folge der Erziehung. Seine Mutter hielt ihn dazu an, gottlos zu sein. Oder wir kennen auch aus dem Neuen Testament eine Begebenheit, die uns berichtet ist, nämlich die Tochter des Herodes. Sie tanzte vor ihrem Vater und der Gesellschaft und sollte dann belohnt werden. Und dann heißt es, als sie ihren Wunsch äußern sollte, Matthäus 14, Vers 8, und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Wie sie von ihrer Mutter angestiftet worden war. Erziehung zum Bösen. Und Hesekiel 16, Vers 44 heißt es interessanterweise, Siehe, wer gerne in Sprichwörtern redet, wird von dir dies Sprichwort sagen, wie die Mutter, so die Tochter. Das wird im Negativen gesagt. Interessanterweise deshalb, weil ich es eigentlich immer anders auf den Vater bezogen kenne, wie der Vater, so der Sohn. Aber es steht hier in Bezug auf die Mutter, wie die Mutter, so die Tochter. Sagt das Wort Gottes hier zu Israel. Erziehung ist die große Aufgabe einer Mutter. Das möchte ich hier herausstreichen. Und wir haben es ja hier auch an guten wie auch an schlechten Beispielen gesehen. Erziehung ist die große Aufgabe einer Mutter. In Sprüche 29 heißt es, Vers 15, Rute und Tadel gibt Weisheit. Aber ein Knabe sich selbst überlassen, macht seiner Mutter Schande. Wir sehen hier, wie wichtig Gott die Erziehung nimmt. Mein Sohn, heißt es in Sprüche 6, Vers 20 bis 23, mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Binde sie stets auf dein Herz. Winde sie um deinen Hals. Bei deinem Gehen leite sie dich, bei deinem Liegen behüte sie dich, und wachst du auf, so rede sie dich an. Denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung, ein Licht und ein Weg zum Leben sind Ermahnungen der Zucht. Fünftens, Muttersein hat keine göttliche Bedeutung. Leider ist aus diesen, unter anderem auch aus diesen Stellen, und aus der Bedeutung der Mutter oft auch eine göttliche Bedeutung abgeleitet worden. Die Mutter, Mütter oder Mutterschaft wurde verehrt, religiös verehrt. Muttergottheiten gab es in Babylon wie auch in Ägypten, es gab es auch in anderen Religionen, gibt es heute noch. Im Römischen Reich gab es die Göttin Isis oder die Mutter Erde wird verehrt oder auch in der katholischen Kirche. Die Gottesmutter Maria und andere Heilige werden mit Mutter angesprochen. In der feministischen Theologie spricht man von Gottmutter anstatt von Gottvater. Aber wir sehen in der Bibel ganz eindeutig, dass Gott das nicht gefällt, dass das so nicht zu handhaben ist. Wir sehen in der Bibel ganz eindeutig, dass auch die Mütter zur gefallenen Schöpfung gehören, zur gefallenen Menschheit. Psalm 51, Vers 7 heißt es, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Muttersein hat keine göttliche Bedeutung von Gott her. Aber, und ich komme zum sechsten Punkt, aber Mutterschaft wird sinnbildlich im geistlichen Bereich verwendet. Und hier wird uns auch die Bedeutung der Mutter und der Mutterschaft ganz deutlich. Gott selbst sagt in seinem Wort in Bezug auf die Zukunft Jerusalems, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Hier muss ich immer an die kleinen Kinder denken, die von ihrer Mutter getröstet werden. Wenn irgendwas ist, wenn sie sich erschrecken vor einem großen Knall oder sonst wie Angst bekommen, dann laufen sie schnurstracks zur Mutter, auf den Arm der Mutter. Und ich finde es immer so schön, ich konnte es ja jetzt auch schon mehrmals beobachten, wie schnell sie getröstet sind, wenn die Mutter sie an die Brust legt und wie schnell das Schreien aufhört und in ein zufriedenes Glucksen übergeht. Finde ich wunderbar, wie Gott das gemacht hat. Wie schnell sie ruhig sind und keine Angst mehr haben auf dem Arm oder an der Brust der Mutter. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, sagt Gott. Und hier muss man sagen, das göttliche Vorbild oder das göttliche Urbild, das Urbild von der Mutter ist ungleich größer als das menschliche. Gott sagt in Jesaja 49, kann auch ein Weib ihres Kindes vergessen? Es wird in Frage gestellt, als wäre es eine Unmöglichkeit. Und sollte eigentlich auch eine Unmöglichkeit sein. Kann auch ein Weib ihres Kindes vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und dann heißt es, und ob sie desselben vergäße. Und wenn sie doch vergisst, so will ich doch dein nicht vergessen. Das ist das mütterliche Handeln, wenn man das so sagen darf, Gottes an uns Menschen. Und wenn eine Mutter ihres Kindes vergäße, ich will doch dein nicht vergessen. Vom Apostel Paulus wird uns berichtet, dass er Geburtswehen leidet um die Gemeinde in Galatien. Galater 4, Vers 19 heißt es, meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, bis dass Christus in euch eine Gestalt gewinne. Auch hier Bezug auf Mutter und Mutterschaft, ein Vergleich, sinnbildlich gemeint. Und zu den Thessalonichern heißt es, ist er mütterlich gewesen, denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetragen, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Nach der Elberfelder. 1. Thessalonicher 2, Vers 5 bis 7. Wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So hat der Apostel Paulus sich um die Thessalonicher gekümmert, um Gemeindeglieder. Aber wir bekommen auch ein negatives Bild von Mutterschaft gemalt, spätestens in der Offenbarung, wo es heißt in Offenbarung 17, Vers 4 bis 5, und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und mit Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis. Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Rechte Mutterschaft kann sich nur entwickeln, wenn eine Frau oder besser Mutter den entsprechenden Freiraum und auch Schutzraum findet. Das sage ich ganz besonders uns Vätern, aber auch den Kindern. In einer liebenden Umgebung, von Ehemann und Vater bewahrt und von den Kindern bestätigt. Und nur da, so ist mein Schluss, nur da, wo rechte Mutterschaft erlebt und erfahren wird, kann sich später auch rechte geistliche Mutterschaft entwickeln. Amen.